Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Pflanzenglück. Mein Name ist Holger und wir sprechen heute über ein Reizthema, das seit Monaten viele Menschen in unserer Republik teilweise bis zum härtesten reizt. Es geht heute um die letzte Generation. Schön, dass du wieder reinhörst. Ja, es geht um die sogenannten Klimakleber, Klimakaoten, Klimaidioten und ich weiß nicht, was die Presse noch an Bezeichnungen da so rauskramt. Zu diesem Thema darf ich heute begrüßen. Wir sind wieder vier Personen, heute aus Göttingen, die Benita. Hallo Benita.
Hallo.
Und aus Buchholz in der Nordheide, den Helmut. Hallo Helmut.
Ja, hallo zusammen.
Und mal wieder direkt aus Dänemark zugeschaltet, dem lieben Frank. Hallo Frank.
Moin.
Moin Frank.
Und ihr auch.
Ja. Ja, über was wollen wir heute sprechen? Die Gruppe, über die derzeit wohl am meisten berichtet wird, ist die letzte Generation. Sie gründete sich erst 2021, ist aber schon nach weniger als 2 Jahren tatsächlich höchst professionell aufgestellt. Sie agiert zwar gewaltfrei, aber dabei ist sie sehr konfrontativ aufgestellt. Das heißt, selber ist sie gewaltfrei, und aber wahrscheinlich für die Menschen, die es betrifft, kommt es nicht gewaltfrei rüber. Den Namen Letzte Generation gab sie sich, um zu verdeutlichen, dass die derzeitige Generation die letzte sei, die noch etwas gegen einen Klimakollaps tun könne, in Anlehnung an die wissenschaftlichen Prognosen zu Klimakipppunkten. Aktuelle Forderungen der letzten Generation sind die Einführung eines Tempolimits auf deutschen Autobahnen, 100 Stundenkilometer, und ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket und die Gründung eines Gesellschaftsrates, der unter anderem Maßnahmen erarbeiten solle, wie Deutschland bis 2030 die Nutzung fossiler Rohstoffe beenden könne. Ihre Aktionen führen immer wieder zu Kritik, angefeuert durch einen Teil der Presse und der großen Parteien. Die letzte Generation demonstriert durch Straßenblockaden, Farbattacken, Kartoffelbreiwürfe auf von glasgeschützten Gemälden im Museum oder zuletzt sogar das Beschmieren des Brandenburger Tors. Das sichert der letzten Generation viele Schlagzeilen, macht sie aber auch zum Feindbild für viele Menschen. Vor allem die Straßenblockaden führen zu Ärger und teilweise zu Handgreiflichkeiten und Aggressionen der behinderten Autofahrer gegenüber den Demonstrierenden. Ihr ziviler Ungehorsam führt außerdem bereits zu zahlreichen Festnahmen und ersten Verurteilungen für Mitglieder der letzten Generation. Ja, immer wieder wird auch der Vorwurf laut, ihre Straßenblockaden würde die Arbeit von Rettungskräften sabotiert. Das weist aber die letzte Generation bereits mehrfach von sich. Bekannte Personen sind unter anderem die Sprecherin Carla Hinrichs, der Aktivist Henning Jeschke, die Aktivistin Miriam Herrmann und Aimee van Baalen, die in mehreren Talkshows schon aufgetreten ist und die Meinung der letzten Generation verdeutlicht hat. Also, es gibt viel zu diskutieren. Wir sind hier auch teilweise manchmal ein bisschen konfrontativ oder unterschiedlicher Meinung. Ja, wie sieht das bei euch aus? Wie steht ihr zur letzten Generation und was ist eure Meinung? Wer mag als erstes? Okay, wir sind alle der gleichen Meinung. Dann mache ich den Advocatus Diaboli und sage, das sind alles Klimakaoten, die nur uns stören wollen und die nichts für das Klima tun, sondern nur für ihre Selbstherrlichkeit.
Genau darum geht es aber, also genau darum, um das Stören geht es ja bei zivilem Ungehorsam. Man möchte Aufmerksamkeit erregen, und in unserer Gesellschaft muss man dafür sich schon einiges einfallen lassen, um wirklich Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dann klebt man sich halt auch auf eine Straße und blockiert den Verkehr, um eben die Aufmerksamkeit für das Thema zu kriegen.
Ja, grundsätzlich ist es ja so, wenn man das jetzt mal gleichsetzt mit einem Streik am Flughafen, Bahnhöfe, Loks, Züge werden blockiert durch Streiks, ist es natürlich immer für die Betroffenen ein Ärgernis. dass die nun gerade nicht von A nach B kommen. Ja? Und da findet man auch grundsätzlich eigentlich wenig Verständnis von vielen, weil sie nun ihre eigenen Interessen praktisch höher stellen als die der Gemeinschaft, die da jetzt gerade streikt. Und letzten Endes ist das hier ja, kann man ja schon fast sagen, ziviler Ungehorsam, der aber eigentlich auch wie ein Streik funktioniert, nur dass eben eine breitere Masse betroffen ist, aber auch nur regional und letzten Endes auch mit dem, habe ich das Verständnis oder verstehe ich, dass da jemand wütend ist, aber jetzt zu sagen, ja, es werden Rettungskräfte behindert oder so, ja, dann darfst du überhaupt keinen Streik machen, dann wäre das ja immer ein Grund zu sagen, dass man das nicht darf. Und letzten Endes ist das, was jetzt da passiert, ein Druckmittel, das sicherlich nicht immer jetzt gerade die richtige Adresse trifft, denn es soll ja eigentlich in der Politik was passieren. Und dennoch finde ich, sollte jeder aufgerufen sein, etwas zu tun und nicht einfach zu sagen, ja, Klimaschutz, bitteschön, ist wichtig, muss gemacht werden, aber ich selber ändere mich jetzt gar nicht und ich mache einfach so weiter und fühle mich jetzt auch noch bedrängt oder von meinen Rechten her eingeschränkt. Das ist schon sehr fragwürdig und ja, eigentlich müsste man das Thema erstmal diskutieren. Was ist denn überhaupt dieser Streik oder was sind diese Aktionen? Wie muss man die eigentlich bewerten? Sind die wirklich kriminell oder ist es einfach nur ziviler Ungehorsam? Wie sieht es mit den Beschädigungen aus? Wie tief gehen die? Ja, gibt es Verletzte? Gibt es Gefährdungen von Personen und so weiter? Das muss ja alles mal auf die Waage legen, um dann zu beurteilen, was sind denn eigentlich kriminelle Handlungen? Denn das ist ja das, was immer vorgeworfen wird.
Ich habe einen Artikel im Tagesspiegel dazu gelesen, zum verletzten Generationen und daraus will ich mal kurz was zitieren. Da steht nämlich, die letzte Generation ist ein extremer Ausdruck von himmelschreiender moralischer Besserwisserei. Ihre Aktionen sind nichts weiter als anmaßende Selbstermächtigung über Autofahrer, Passanten und Ladenbesitzer, die sie mit ihren Forderungen ja nicht einmal adressieren. Oh, und ich musste da ein bisschen lachen, weil ja, natürlich richten sich die Forderungen an die Politik oder es geht um die Politik, aber um die Politik zu erreichen, musst du die Menschen im Land erreichen. Du kannst nicht politische Aktionen oder irgendwie politischen Wandel haben, ohne dass eine Mehrheit oder viele Menschen dahinter stehen. Das heißt, du musst mit deinen Aktionen eben auch den Normalbürger, BürgerInnen erreichen können. Und genau das tust du mit eben solchen öffentlichen Blockaden zum Beispiel. Jeder ist davon irgendwie berührt, jeder kriegt es mit. So, du fährst Auto und da sitzt jemand vor dir auf der Straße und kann und bewegt sich dann weg. So. Ja, warum ist das so?
Ja, ganz interessant ist es doch auch, einen Streik bei den Lokführern sehen, werden ja viel mehr Menschen beeinträchtigt in ihrer Freiheit, weil es ja viel mehr Menschen betrifft, die gerade heute mit dem Zug fahren wollen oder eine Woche lang vom Zug fahren wollen, als diese Straßenblockaden, die ja tatsächlich nur in wenigen Städten stattfinden. Aber wir tun so, das Gefühl ist so da, als ob unsere Freiheit beschränkt wird. Als ob jeder von uns schon einmal, mindestens einmal in so einem Stau stand, wo da vorne sich irgendwelche Menschen angeklebt haben. Das ist ja, dem ist ja nicht so. Also mir ist das noch nie passiert. Ich denke mal euch auch nicht. Aber trotzdem ist das Narrativ so, die blockieren jetzt alles, was wir wollen. Also wir können nirgendwo mehr frei fahren. Und es betrifft einen auch persönlich.
Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen die Deutschland und das heilige Auto. Ja. Und auf gar keinen Fall darf man irgendwie den Autoverkehr einschränken, die Straßen blockieren oder Autobahnen blockieren oder so, weil wir Deutschen und müssen ja mit unserem Auto überall hinfahren. Und wir können das jetzt nicht.
Wie du schon sagst, es ist egal, ob man betroffen ist oder nicht, es reicht ja eigentlich schon diese Information. Und mal ganz generell, ein Streik hat nie was Positives in dem Sinne, dass jemand sagt, das verstehe ich voll. Ja gut, das vielleicht schon, da man jetzt nicht betroffen ist. Wenn jetzt Züge bestreikt werden oder Flugzeuge und man selber sitzt schön zu Hause, dann sagt man, ja, finde ich gut. Ja. Aber grundsätzlich, wenn man etwas durchsetzen will, Da wird jetzt immer gesagt, ja, es muss auch irgendwie akzeptiert werden. Und das ist eigentlich nicht so, weil in der Vergangenheit, in der Geschichte, in der Entwicklung der Menschheit war das auch nicht so. Also zum Beispiel Frauenrechte sind nicht durch Überzeugung gute Argumente zustande gekommen, sondern durch eben auch solche Aktionen, die wir jetzt gerade wieder erleben. Da hat auch die Gesellschaft das negativ bewertet und sich, da gab es also fürchterliche Diskussionen und Streitereien und letzten Endes, wenn die das nicht gemacht hätten, die Frauen, dann hätten sie heute ihre Frauenrechte nicht. Und wenn ich dann sehe, gegen was für eine Wand wir da angehen, um überhaupt den Klimaschutz endlich mal so, wie er notwendig sein müsste, umzusetzen, dann müssen auch solche Maßnahmen legitim sein. Und das heißt für mich, eben was ich schon sagte, das ist für mich ziviler Ungehorsam. Und das ist nichts Gefährliches und nichts Bedrohliches, sondern die sitzen einfach nur da und kleben sich auf die Straße. So, da ist es, ja, das war es eigentlich. Ne? Und das wird dann so ja, übertrieben bewertet mittlerweile, dass man schon von krimineller Organisation spricht. Und das geht für mich völlig zu weit. Ja, das kann es nicht sein, dass man das jetzt in die falsche Richtung dreht und nachher diese Menschen kriminalisiert, die ein Grundrecht haben, wie wir alle, nämlich auf eine intakte Umwelt. Denn und das glaube ich, das, ich glaube noch nicht mal, dass die Leute doof sind und meinen, das sei gar nicht notwendig, dass wir jetzt Klimamaßnahmen ergreifen müssen. Aber sie verdrängen das wahrscheinlich so, wie es aussieht. Also das sind ja so auch Erkenntnisse, die man gerade hört. Die Leute wollen sich damit nicht auseinandersetzen, weil ihnen das zu suspekt ist oder zu weit weg, ne? Und weil sie Angst davor haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann glauben sie lieber der populistischen Presse, wie eben Bild-Zeitung und Welt, also kurz Axel Springer, und auch Parteien wie der FDP und der AfD, dass das alles überhaupt gar nicht notwendig sei. Und letzten Endes, wenn du dann diese große Wand der Gegenseite siehst, dann legitimiert das die Aktivität dieser letzten Generation, meiner Meinung nach. Und zwar in vollen Zügen sozusagen.
Also Fakt ist ja, die politischen Ziele und Maßnahmen auf nationaler und globaler Ebene sind völlig unzureichend, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Im Gegenteil hat sogar die Bundesregierung die Absicht, das unzureichende Klimaschutzgesetz noch weiter aufzuweichen, indem einzelne Sektoren gar keine Klimaziele mehr haben müssen. Ja, und jetzt kommen wir nochmal zur letzten Generation. Die berufen sich im Grunde ja auf die Wissenschaft. Also die tun nichts anderes, als die Wissenschaft zu verdeutlichen, was an Maßnahmen erforderlich ist. Und alle Erfahrung bisher hat ja gezeigt, dass die Bundesregierung nicht handelt. Selbst die einfachsten Maßnahmen, die von der LG gefordert werden, wie ein Tempolimit von 100 auf den Autobahnen, wird einfach nicht umgesetzt. Die Forderungen werden einfach ignoriert. Und die Mehrheit der Bevölkerung wäre ja sogar für ein Tempolimit. Ja, und die letzte Generation sieht halt, es bewegt sich nichts. Klar, Fridays for Future, wir beteiligen uns ja alle an diesen Demos jährlich, jetzt am letzten Freitag ja auch wieder. Das ist ja gut und schön, aber die Bundesregierung hat sich, glaube ich, darauf ganz gut eingerichtet und nimmt das einfach einmal jährlich zur Kenntnis, aber handelt einfach weiter nicht, tut einfach nichts. Und das will halt die letzte Generation anders machen und wendet insofern das letzte Mittel an, welches sie sehen. Und das ist der zivile Ungehorsam.
Letzten Endes geht es ja immer wieder um diese Diskussion, wie gerechtfertigt sind solche Aktionen. Und jetzt sind es gerade die, also früher war es Fridays for Future, dann hieß es ja, die sollen in die Schule gehen. Ja, was ist das für eine Unart? Die sollen lieber am Wochenende streiken oder nachmittags. wo es dann niemanden stört, ne? Letzten Endes. Darauf läuft es aber hinaus. Und jetzt ist es die letzte Generation. Oder das war eigentlich auch schon, ist schon wieder Vergangenheit. Denn heute sind es die Wissenschaftler, die ja auch zum Teil sich immer mehr an solchen Aktionen beteiligen. Also jetzt nicht unbedingt letzte Generation, aber Fridays for Future und so weiter. Und auch immer lauter werden, weil sie sich nicht gehört fühlen. Und ich habe immer das Gefühl, in der Gesellschaft wird dann lieber darüber diskutiert, ist das überhaupt legitim, dass Wissenschaftler jetzt da auch noch mitmachen. Es geht immer am Thema vorbei. Denn worum es eigentlich überhaupt nie geht, ist der Klimaschutz selbst. Und das riecht mich auf, weil das wir sagen immer, es wird Zeit. Ne? Seit Mitte der 80er werden wir darauf aufmerksam gemacht von der Wissenschaft, dass wir ein Problem haben und dass dieses Problem innerhalb von damals ausgerechnet innerhalb der nächsten 25 bis 30 Jahre lösen müssen. Tag heute ist eigentlich so gut wie nichts Relevantes passiert. So, und dann kommen da ein paar Experten von irgendwelchen dubiosen Parteien oder von anderen irgendwelchen Interessensverbänden, die dann sagen, ja, Angst ist hier der schlechteste Partner oder Panik sei der schlechteste Partner, man müsste in Ruhe handeln. Ja, und ich frage mich immer, wie viel Ruhe und wie viel Zeit brauchen Sie denn eigentlich noch, um endlich die erforderlichen Maßnahmen, die übrigens auch das Bundesverfassungsgericht, glaube ich, sogar unterstrichen hat mit einem Urteil, dass das nicht zumutbar ist, dass die ganz späte Generation letzten Endes die Suppe wieder auslöffeln muss, sondern dass wir jetzt damit anfangen müssen, auch mit Einschnitten im Leben leben zu müssen. Dass wir das akzeptieren müssen. Wir können nicht so weitermachen, wie wir bisher gemacht haben. Und das so versucht man immer davon abzulenken, von diesem eigentlichen Thema. Indem man einfach anderen Leuten vorwirft, du darfst das ja eigentlich gar nicht und das ist kriminell, was du da machst und das ist unlaut und was weiß ich nicht alles. Aber es geht nie um das Thema selbst. Und wenn da mal konkret was kommt, jetzt wo die Grünen, die so verhassten Grünen endlich mal Maßnahmen ergreifen, wobei sie sich vorher noch mal den Finger in den Hals gesteckt haben, um über ihren eigenen Schatten zu springen, um das Gasproblem zu lösen, ja, was ja nun eigentlich völlig gegen die Überzeugung der Grünen gegangen ist. Sie haben es gemacht und sie haben dafür gesorgt, dass wir hier keinen Wärmeengpass bekommen und auch keinen Stromausfall und so weiter. Ja, da haben die Grünen funktioniert und sie haben im Prinzip das möglich gemacht, was von den Regierungen vorher jahrelang ignoriert wurde. So, also die Grünen müssen jetzt irgendwie so ein Kunststück machen und wollen aber auch gleichzeitig müssen ja auch endlich Maßnahmen ergreifen, die in die richtige Richtung gehen. Und dann, wenn ich dann sehe, dass dann eben entsprechend die eigenen Ampelpartner aus der Ampelkoalition eigentlich letzten Endes auch noch auf die Grünen einschlagen, obwohl bestimmte Maßnahmen schon vorher verabschiedet worden sind, die stehen im Koalitionsvertrag, da verstehe ich echt die Welt nicht mehr. Dann frage ich mich echt, worum geht's hier eigentlich? Und letzten Endes ist das Heizungsgesetz so dermaßen zerpflückt worden, das war ja nun eines der wesentlichen Maßnahmen, dass es heute ja eigentlich gar keine positive Auswirkung mehr hat. Also das ist ja ein Wischiwaschi-Gesetz geworden mit so vielen Lücken, dass am Ende niemand daraus erkennen kann, dass wir jetzt hier tatsächlich 2030 auf Null gehen. Also keineswegs. Und das ist, darüber müssen wir diskutieren. Und wir müssen sehen, dass wir diese, gegen diesen Populismus, der da ja vorherrscht, dass wir da gegen angehen und dass wir das aufklären. Aber das ist natürlich ein schwieriges Thema. Ne? Aber wenn es mein bestes Verständnis gäbe bei den Leuten, sie würden es richtig verstehen und dazu muss man eigentlich nicht viel machen, außer mal wirklich zu recherchieren, dann würden sie wahrscheinlich auch die letzte Generation anders bewerten. Nämlich positiv.
Ich glaube, das WWF hatte eine Studie rausgebracht vorgestern, die besagt, dass das Heizungsgesetz so in dieser Art, hast du vollkommen recht, kaum Auswirkungen haben wird auf eine CO2-Reduktion. Weil einfach es viel zu viele Ausnahmen gibt und viel zu lange Fristen drin reingeschrieben worden sind. Und von wem sind sie reingeschrieben worden? Von der FDP. Aber ja, trotzdem müssen wir irgendwie gucken, dass wir da endlich mal weiterkommen. Denn ich sehe jetzt keinen Klimakanzler. Ich glaube, ja, wir hätten eigentlich einen Klimakanzler wählen sollen. Der hat sich ja selber so als Klimakanzler gesehen. Aber Helmut sagt zu Recht immer, es gibt keinen Klimakanzler.
Doch, ich habe mal einen Klimakanzler gesehen. Das war auf einem Plakat. Ah, ja. Seitdem habe ich den nicht mehr gesehen.
Da ist nicht viel passiert. Ja, man hat das Gefühl, es ist nicht viel passiert. Natürlich ist es schwierig, mit drei Parteien da auf einen Nenner zu kommen. Aber trotzdem, die Dringlichkeit, die kommt da nicht so rüber. Sehe ich auch überhaupt nicht. Ja, also in der Corona-Zeit hieß es immer, wir müssen den Wissenschaftlern vertrauen. Was ist jetzt in der Klimakrise? Brauchen wir den Wissenschaftlern nicht mehr zu vertrauen, oder wie? Nur noch den Politikern. Also ich habe ja auch schon Meinungen gehört, die gesagt haben, ja, das sind ja nur die Wissenschaftler, die können ja nur empfehlen. Wir Politiker, wir müssen das ganz Große und Ganze im Blick haben und entscheiden.
Also ich glaube, da muss ein anderer Ansatz her. Also wenn das so bleibt, wie es ist und diese ganzen Umstände, dann werden wir nie auf den grünen Zweig kommen. Und das wird dann immer so weitergehen. Und solange die Politik in Deutschland von Lobbyisten getrieben wird, und das ist ja nun mal so, und gerade die fossile Lobby ist dermaßen mächtig, dass die Politik da eigentlich, wenn man jetzt mal, was wollte ich jetzt eigentlich sagen, dass die Politik letzten Endes gar keine Chance hat, irgendwas durchzusetzen, weil sie immer diese Lobbyisten im Rücken hat. Und die können sich's leisten, weil eigentlich keiner durchschaut, was da mit wem was abgesprochen wird. Und da muss auch angesetzt werden. Und da gibt es ja auch Vereine, wie zum Beispiel, wie heißt das noch, Abgeordnetenwatch.de, die dann entsprechend versuchen, das endlich durchzusetzen, dass dieser Lobbyismus transparenter wird, dass man nicht nur weiß, mittlerweile weiß man ja, wer mit wem da spricht, aber nicht worüber. Und das soll ja auch jetzt durchgesetzt werden, dass das geändert wird, dass da auch eine Auskunftspflicht besteht. Und der Bundestag, der verweigert wirklich jede Auskunft bis zur Klage. Und dann letzten Endes geht das aber dann zum Glück endlich mal positiv durch. Und dann kommen die ganzen Fakten ans Tageslicht. Und das muss selbstverständlich werden. Das kann einfach nicht sein, dass der Lobbyismus so dermaßen mächtig ist, denn letzten Endes regiert eher das Land und nicht die Politik. Und die Politik muss endlich davon abkommen, immer irgendwie die Fahne in den Wind zu hängen. Wo sind jetzt gerade gefühlt die Mehrheiten? Und die Mehrheiten sind nicht die, die am lautesten schreien. Und das sind zurzeit einige Populisten und auch die Rechtsextremen. Und die tun gerade so, als seien sie die Riesenmasse. Und wenn ich jetzt sehe, dass die AfD auf 20 oder sogar 30% kommt, laut Umfragen, auf Bundes- und auf einigen Landesebenen, dann ist das viel, aber immer noch nicht die Mehrheit. Und deswegen muss man auch wirklich mal dagegen ankämpfen und sagen, ey, das ist nicht die Mehrheit. Die ist nur laut, aber nicht die Mehrheit. Das muss ganz deutlich werden. Und wenn ich dann höre, wie einige kritisieren, ja, die Politik macht nicht das, was die Mehrheit eigentlich will. Wenn das das Verständnis von Demokratie ist, dann werden wir nie irgendwas durchsetzen, was unpopulär ist. Sondern Demokratie ist auch mein Verständnis, dass ich jemandem mein Vertrauen gebe für die nächsten 4 Jahre und der handelt dann, unabhängig davon, ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Aber am Ende, nach den 4 Jahren, beurteile ich dann wieder, ist das gut gewesen? Im Nachhinein kann es ja sein, dass es sich doch zum Guten gewendet hat, weil es nicht anders geht. Dann werde ich ihn wieder neu wählen oder eben nicht. Aber dann, ich kann es doch nicht immer auf die Waagschale legen, jeden Tag oder jede Woche. Dann würden auch Minderheiten, also tatsächliche Minderheiten wie Behinderte oder sowas, überhaupt nichts durchsetzen können oder deren Rechte würden überhaupt nicht durchgesetzt werden. Na, und das geht überhaupt nicht. Deswegen haben wir dieses Prinzip.
Ich gebe dem Politiker meine Stimme für 4 Jahre, mein Vertrauen und der handelt dann. Aber der soll dann auch bitte handeln im Interesse des Landes und der BürgerInnen und nicht im Interesse der eigenen Tasche. Nicht im Interesse, wer bezahlt mir jetzt das meiste, damit ich Dinge durchsetze, die sie haben wollen. Sondern eben, ne? Es soll hier ums große Ganze gehen. Es soll um die Menschen im Land gehen und nicht darum, was kann ich machen, wie kann ich reicher werden, wenn ich jetzt eine bestimmte Lobby unterstütze oder für eine bestimmte Lobby mitarbeite.
wenn man sich das Thema nochmal Lobbyismus anguckt, es gibt eine schöne Grafik und es gibt das Thema Dienstwagenprivileg. Der Dienstwagenprivileg bedeutet, dass Manager oder Geschäftsleute oder leitende Angestellte Dienstwagen leasen können auf relativ wenig Geld. Das wird dann vom Gehalt wieder abgezogen. Das ist so ein Hin und Her. Es ist relativ günstig und deswegen fahren so viele Audi A6, große BMWs, große Porsches gerade herum und gehören eigentlich der Leasingfirma bzw. sind angemeldet auf die Firmen. Dieses Dienstwagenprivileg kostet uns Steuerzahler und jeden einzelnen von uns 6,5 Milliarden Euro im Jahr. Das Deutschlandticket, das wird vom Bund subventioniert mit 1,5 Milliarden Euro. Und jetzt, die neuesten Meinungen sind schon, ob das so weitergeht, man weiß es nicht. Also ob das nächstes Jahr wieder das 49-Euro-Ticket gibt, kann man nicht sagen. Ja, und eigentlich ist diese Regierung ja auch angetreten, Subventionen abzubauen. Das tun sie, aber nur bei den sozial Schwachen und nicht bei den sozial Starken. Wenn ich Jahreseinkommen habe von 100.000 Euro, dann kann ich mir auch ein größeres Auto leisten. Dann muss ich das nicht auf die Allgemeinheit abwälzen. Benita lacht gerade so.
Ja, weil das einfach alles so absurd ist. Also ich finde es einfach wirklich, ich kann entweder nur darüber lachen oder heulen, weil es so absurd ist. Ich habe dazu, es gab ein Plakat hier bei uns in Göttingen, als es um die Verlängerung des 9-Euro-Tickets ging. Das war so ein Mock-FDP-Lindner-Plakat. Und da stand irgendwie sowas drauf wie kein Geld für das Deutschland-Ticket, dann nimm doch den Porsche. Und das passt halt. Das ist halt so. Ja. Ne, also, ich weiß auch nicht. Das ist halt ja äußerst telling und äußerst ja leider sehr realistisch für also ne Lindner FDP Einstellung so.
Ja, aber wenn das die Politik ist, ja, und nicht an solchen Dingen dann wirklich mutig heruntergedreht wird, natürlich ist das eine Beeinträchtigung für die deutsche Autowirtschaft, ja. Und das ist ja sowieso die Frage, ob das so gerecht ist, dass die so stark subventioniert werden, durch die Hintertür subventioniert werden, ja, indem sie immer mehr größere Bestellungen an großen Autos haben. Andere Wirtschaftszweige, Gastronomie oder Pflege, eigentlich kaum Geld bekommen.
Ja, also erstmal ist die Bundesregierung, das Parlament wird ja vom Volk gewählt und nicht von irgendwelchen Lobbyisten. Und die Bundesregierung ist verpflichtet dazu, Schaden vom Volk abzuwenden. Und genau das tut sie zurzeit nicht. Nein. Deshalb fordert die letzte Generation das auch. Das muss man immer wieder mal sagen. Und die Bundesregierung kümmert sich auch im Dreck darum, für die Zukunft nächster Generationen zu sorgen. Meine Enkelin, die wird im Jahr 2177 Jahre alt sein. Ich weiß nicht, welche Welt die mal erwartet. Also wenn das so weitergeht, wird das keine gute Welt sein. Und da müsste jetzt die Bundesregierung, die wissen das alle ganz genau, die haben die Informationen von den Wissenschaftlern, die kann sich jeder auch aneignen. Wir sehen es doch an den Wetterereignissen der letzten Wochen. Überall, ob das jetzt Spanien ist, Griechenland, Libyen oder irgendein anderes Land, jede Woche oder fast täglich neue Katastrophen. Ortsteile, die weggespült werden einfach, wo nachher nichts mehr ist, wie jetzt in Libyen oder auch in Griechenland, wo ein neuer See entstanden ist, auf Ackerland, auf hochwertigem Ackerboden. Das ist ein 4 Meter tiefer See, ist da versunken. Und das sind doch, da muss man doch hellhörig werden jetzt langsam. Das ist genau das, was die Wissenschaft schon seit langem vorhergesagt hat. Das Mittelmeer ist so warm wie noch nie. Mit jedem Grad, was sich die Meere erwärmen, verdunstet auch mehr Feuchtigkeit. Und die kommt irgendwo runter. Und das ist genau das, was wir in Spanien, auch in Marokko, in Libyen, in Griechenland gesehen haben. Und das ist doch erst der Anfang. Das ist jetzt der Anfang. Wir sind global jetzt bei 1,2 Grad. Wir bewegen uns auf 3,5 Grad zu. Und das würde bedeuten, für Deutschland bedeutet das eine Erwärmung um das Doppelte. Also wir bewegen uns in Deutschland auf ca. 6 Grad Erwärmung zu. Also das kann sich überhaupt kein Mensch vorstellen, was das, wie diese Welt aussehen wird. Und ja, und da wird es doch allerhöchste Zeit, Maßnahmen zu ergreifen. Und genau, und nichts weniger fordert die letzte Generation. Die letzte Generation, das ist meines Erachtens, meiner persönlichen Meinung nach, die Organisation, die sich am vehementesten zurzeit für die Interessen unserer Kinder einsetzt.
Ich glaube, dass die Akzeptanz der Bevölkerung größer wäre, Klimaschutzmaßnahmen, die sie wirklich nötig wären, zu ergreifen, wenn dann auch sichergestellt wäre, dass man dabei nicht gerade in den finanziellen Ruinen kommt, sondern dass da wirklich auch man belohnt wird. Zum Beispiel, wenn ich selber etwas tue, dass ich dann weniger von irgendwelchen Belastungen bezahle. Also es ging ja um den CO2-Preis, der ja in meinen Augen irgendwie so spürbar gar nicht eine Rolle spielt, wie er eigentlich eine Rolle spielen müsste. Aber er ist eben da und letzten Endes soll der ja die Preise hochtreiben für fossile Energien wie eben Benzin, Diesel, Öl und Gas. So, und wenn ich dann auf der anderen Seite sehe, dass jetzt gerade der Strompreis eigentlich gar nicht so richtig runtergeht, oder es wird ja mal wieder die Furcht verbreitet, der steigt dann wieder und der wird auch nie wieder günstig, ja, dann kann ich schon verstehen, dass dann Leute sagen, ich akzeptiere das alles nichts und alles nicht. Und die grüne oder die erneuerbaren Energien, die treiben das noch weiter in die Höhe, was ja eigentlich nicht stimmen kann, ne? Weil die Produktion von Strom bei den Erneuerbaren ja viel günstiger ist. Ich muss ja nichts bohren, ich muss nichts raufpumpen, ich muss nichts transportieren durch Leitungen. Aber das war es dann auch schon. Ansonsten dreht da oben ein Windrad oder es liegt da irgendwo eine Solarzelle rum, die eben aus Sonneneinstrahlung Energie macht oder eben Windkraftanlagen eben aus Wind. So, und das war es dann. Und letzten Endes, wenn man dann sieht, in welche Richtung das Ganze geht, dass wir letzten Endes überhaupt gar nicht wissen, was wird denn überhaupt jetzt noch subventioniert? Wer hat eigentlich die Vorteile? Ja, wie du schon sagtest oder wie ihr schon sagt, die Autoindustrie hat die Vorteile. Aber bei Elektroautos wiederum wurden die Subventionen wieder reduziert. Es wird nicht genug gemacht, dass zum Beispiel die Infrastruktur der Ladesäulen weiter ausgebaut wird. Die Leute sind nicht nur verunsichert, weil sie sagen, ein Auto ist immer noch schweineteuer. Und das ist es auch, weil ja immer große Autos produziert werden, anstatt die kleinen. Weil das ist ja eigentlich von Anfang an auch beabsichtigt worden. Individualverkehr in dieser Form wird nicht mehr existieren. Das kann gar nicht funktionieren. Wir brauchen kleine Autos, wir brauchen Carsharing. Was passiert da? Überhaupt gar nichts. So, und dann ist es natürlich klar, dass keiner sich ein Auto leisten kann, was mal eben locker 25.000 bis 30.000 Euro kostet. Also selbst ein chinesisches Kleinauto von BYD zum Beispiel, das in China gerade neu rausgekommen, 10.000 Euro kosten soll, wird hier ungefähr 20.000 kosten. Irgendwelche Restriktionen, die da eine Rolle spielen, Vorschriften, Sicherheitsvorkehrungen, die berücksichtigt werden müssen, treiben den Preis nach oben. Aber 20.000 für einen Kleinwagen, das ist immer noch zu teuer. Und dann ist es klar, dass die Leute das nicht akzeptieren und dann irgendwann auch die Augen zumachen und so weiterleben, wie sie es bisher getan haben. Fliegen in Urlaub jedes Jahr, das sind ja Rekorde gebrochen worden. Ja, warum tun sie es? Weil sie wahrscheinlich auch denken, ja, wer weiß, wie lange ich es noch kann. Ja, entweder wird es teurer oder es gibt kein Land mehr, wo ich hinfliegen kann, wo es schön ist, weil das alles abgefackelt wurde oder viel zu heiß ist. So, also das wird immer das Gegenteil erreicht. So, aber wenn ich einen Firmenwagen fahre, dann kriege ich noch Fettgeld hinten rein. Und das ist doch alles nicht richtig. Das Geld muss dahin gelenkt werden, wo auch der Klimaschutz anfängt und nicht in die andere Richtung. Und wenn ich dann sehe, dass die Reichen eigentlich so mit die Hauptverursacher sind von der Bevölkerung, die haben einen sehr, sehr großen Anteil an CO2-Ausstoß. Und die machen weiter und dann tut auch keiner was dagegen. Da kann ich es verstehen, dass der kleine Mann oder die kleine Frau sagt, ja, was soll ich denn jetzt noch machen? Ob ich nun was mache oder nicht, das fällt sowieso nicht ins Gewicht. Das ist völlig egal. Es ist zwar nicht so egal, aber ich kann es trotzdem verstehen, dass dann jemand den Kopf in den Sand steckt und sagt, ich mache das nicht mit.
Da verstehe ich dann schon die Wut auch desjenigen, der dann gerade betroffen ist. Aber nur dessen, der gerade betroffen ist und nicht die Allgemeinheit. Also das ist ja, wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, nicht jeder von uns ist betroffen in so einem Stau. Dann gibt es ein anderes Argument, wenn ich dann im Stau stehe, Klimakleber jetzt in Anführungsstrichen, kleben sich da fest, treffen sie ja dann eigentlich immer noch den Falschen. Dann ist es doch zu Recht, wenn ich sage, wenn ich als Betroffener sage, die sollen noch fest sich an den Flugzeugen festkleben oder davor oder wie auch immer, aber nicht an uns Kleinen halten sollten, sondern sich an die Reichen halten sollten.
Ja, ich finde, das ist schon sehr, sehr verflochten ineinander.
Weil ja, gerade
die Politik ist ja gerade das Ziel der ganzen Aktion, dass die Politik was tut, und die Politik tut genau das Gegenteil. Und das ist das Fatale daran. Und deswegen ist das auch in einem Zusammenhang zu sehen.
Aber dann wäre doch jetzt vielleicht interessant, nochmal über die Klimaleugnung zu sprechen, über den Einfluss der fossilen Industrie zum Beispiel.
Die fossile Industrie leugnet ja nicht den Klimawandel. Im Gegenteil, die wissen es eigentlich schon am längsten.
Naja, nach außen hin leugnen sie das.
Die wissen das am längsten.
Ja.
Und ich habe auch keine Lust, mich mehr wirklich mit Klimaleugnern zu befassen. Das ist unnötige Zeit, sich mit diesen, ja, muss ich schon sagen, Idioten abzugeben.
Naja, aber sie bestimmen ja durch den Einfluss auf die Presse, wie jetzt zum Beispiel die Bild-Zeitung, das Thema oder viele Themen. Ja, und es werden falsche Fakten genannt, es werden Lügen verbreitet, die immens sind und die immer wieder, ja, du kannst ja jede Schlagzeile in der Bild-Zeitung nehmen und durch den Faktencheck laufen lassen, dann weißt du, wo es herkommt. Ja? Ich glaube, das hast du erzählt, Helmut, wer hinter der Bild-Zeitung steckt, ist ja nicht nur der Axel Springer Verlag, sondern die fossile Industrie, glaube ich, in Amerika.
Ja. Ne? Ja, natürlich. Die Springer-Presse wird von dem größten Anteilseigner und Investor KKR dominiert, der viele Investments in der Öl- und Gasindustrie tätigt. Ja, das steckt dahinter. Und die wollen natürlich das jetzt noch kurzfristig Geld machen. Die wissen auch ganz genau, wo die Lage hingeht, in welcher Klimakrise wir sind. Aber sie wollen auf Teufel komm raus jetzt noch kurzfristig so viel an fossilen Energien, also an Öl und Gas verkaufen, was noch geht. Das ist halt kapitalistisches Denken. Auf Teufel komm raus, ohne Rücksicht auf Verluste.
Und dann ist das Ergebnis halt, das, was in der Bild-Zeitung steht, das wird dann auch geglaubt. Und dann haben wir ein neues Feindbild, was die letzte Generation angeht. Ja, dann passt das alles wieder zusammen.
Oder die Grünen. Also wenn ich solche Aussprüche höre wie in der CSU, die Grünen gehören nicht zu Bayern, also dann weiß ich es eigentlich auch nicht. Keiner dieser Parteien sagt, die AfD gehört nicht nach Deutschland. Ja, sondern
ich finde, Bayern gehört bald nicht mehr zu Deutschland.
Ja, aber schön, dass du gerade Bayern sagst. Denn gerade in Bayern ist ja der Umgang mit so Protesten von der letzten Generation dann schon sehr extrem. Also Menschen, die vorsorglich in Haft genommen werden, vorsorglich. Das kommt ja immer wieder vor und das finde ich extrem erschreckend. So, also ich komme damit nicht so ganz gut klar. Ich habe da im Verfassungsblog habe ich was zu den härteren Strafen für Klimaaktivistinnen gelesen. Da möchte ich gern was draus zitieren kurz. Und zwar: der reflexartige Ruf nach härteren Strafen ist symptomatisch für einen Politikbetrieb, in dem gesellschaftliche Konflikte an den eigentlichen inhaltlichen Problemen vorbeiverhandelt werden. Die Kriminalisierung des zivilen Ungehorsams stellt dabei den Versuch dar, die Definitionsmacht über die Legitimationsgrenzen des Protestes dem Staat zu übertragen und auf die Kategorien strafbar und straflos zu reduzieren. Das fand ich ganz interessant.
Ja, selbst das Bayerische Verfassungsgericht hat ja festgestellt, dass diese Präventivhaft gegenüber gegenüber die letzte Generation, das heißt also jemanden vorsorglich in Haft nehmen, der noch nichts getan hat, das muss man ganz deutlich sagen, der, wo man meint, er könnte etwas tun, das heißt also, wenn du mit einer Uhu Lebsorte in der Tasche herumläufst und die Polizei hält dich fest und findet keinen Schlag statt und kein Messer, sondern eine Flasche Uhu, kann dich also festnehmen vorsorglich, weil es könnte sein, dass du dich festklebst und damit eine gehörige Straftat machst. Und dazu bedarf es noch nicht mal irgendeines Richters. Dazu bedarf es kein Gerichtsurteil, gar nichts.
Das finde ich echt erschreckend. So. Also da sind Menschen für, ich weiß nicht, ich glaube 30 Tage oder so war das, eingesperrt worden, ohne dass sie irgendwas gemacht haben. Aber sie könnten ja einen Klimaprotest machen. Eventuell, vielleicht. Vielleicht planen sie ja was. So. Und das ist also wirklich, das sind Dimensionen, diese Ausmaße, das ist wirklich, wirklich erschreckend.
Ja, damit werden im Prinzip sämtliche Grundrechte verweigert. Und das geht überhaupt nicht. Ich habe ein Recht auf Demonstration, ich habe ein Recht auf Meinungsäußerung. Das kann doch nicht sein, dass man nur wegen eines Verdachtmoments verhaftet wird. Das ist doch nicht normal. Also dann weiß ich nicht, was das noch mit Demokratie zu tun haben soll. Und dann wird ja auch gerne so von linksradikalem Gedankengut gesprochen. Das heißt also, die Linke, es gibt ja eine Linke, es gibt linksextreme Gruppen, es gibt rechtsextreme Gruppen. Und teilweise ist es schon so, dass die linksextremen Gruppen quasi auf eine Stufe gestellt werden mit den Rechtsextremen, wenn nicht sogar noch höher. Und wenn du mal die Motivationen siehst, warum niemand extrem ist, ja, dann sind die Linksextremen eher gegen die Politik, gegen Politiker. Was natürlich auch nicht schön ist, klar, aber die Rechtsextremen, die machen noch viel mehr oder haben noch viel schlimmeres Gedankengut. Da geht es gegen das eigene Volk. Da geht es gegen Grundrechte jeder Art und Verfolgung und so weiter. Das findest du bei den Linksradikalen nicht. Und auch die Zahlen, die bekannt sind, sind im rechtsradikalen Bereich viel höher als im linksradikalen. Und diese Diskussion muss endlich mal aufhören, dass das auf eine Stufe gebracht wird. Denn das sind zwei völlig unterschiedliche Richtungen.
Ich finde es ja auch interessant, was so dieser Umgang mit Klimaaktivistinnen, also was so Strafbarkeit und die Einführung von neuen Strafvorschriften, wie zum Beispiel in Bayern mit dem, ich glaube, Polizeiaufgabengesetz oder so hieß das, gemacht wird, was das eigentlich auslöst. Und dazu hat eben auch der Verfassungsblog was geschrieben, was damit gemacht wird oder dadurch erreicht wird, ist, dass ein Feindbild konstruiert wird. So, jetzt sind die Klimaaktivistinnen nämlich nicht mehr nur Klimaaktivistinnen, sondern jetzt sind sie böse StraftäterInnen. So, und wer StraftäterInnen ist, darf nicht mehr teilnehmen am öffentlichen Diskurs. Also braucht man denen auch nicht mehr zuhören. So, das sind ja jetzt nur noch StraftäterInnen. Und was die sagen, ist halt, ne, jetzt absolut irrelevant.
Deswegen wurde ja auch gerade von der CSU gesagt, Klima-RAF, ja, also Rote Armee-Fraktion, die viele Menschen umgebracht hat, die wirklich Terror verbreitet haben, werden also jetzt gleichgesetzt mit Menschen, die sich ja im zivilen Ungehorsam auf den Boden legen.
Ja, Klima-RAF, Klimaterroristen, durch diese ganzen Bezeichnungen bewirkst du ja, dass die Menschen ein Bild dazu haben. So, dadurch, dass du Aktivistinnen Klimaterroristen zum Beispiel nennst, ist es ja gleich was Erschreckendes, weil Terrorismus ist für uns, ne, etwas, wofür wir auf jeden Fall Angst haben müssen. Und dadurch, dass du solche Bezeichnungen für diese Menschen eben nutzt, hast du gleich diese Auswirkung, okay, wir müssen Angst davor haben, wir müssen Angst vor diesen Menschen haben, wir müssen Angst davor haben vor den Leuten, die sich irgendwie fürs Klima einsetzen, weil das kann nichts Gutes sein. Sonst würden wir sie nicht Terroristen nennen.
Und diese ganze Wortwahl, diese Klimaaktivistinnen in die Nähe von von Terroristen zu setzen, das bewirkt ja auch wirklich was. Und zwar sehen wir das ja jetzt jeden Tag auf den Straßen in Berlin zum Beispiel wieder, wo die letzte Generation wieder aktiv war die Woche und auch nochmal aktiv sein wird die Woche. Sieht man wieder, wie mit diesen Menschen umgegangen wird. Da werden Menschen, die auf der Straße sitzen und friedlich demonstrieren und für die Interessen unser aller Lebensraum eintreten, die werden geschlagen, getreten, die werden mit dem Auto angefahren, die werden mit Reizgas besprüht, ihnen wird Reizgas ins Gesicht gesprüht, das ist gestern oder vorgestern passiert in Berlin, ihnen wird Öl über den Kopf gegossen. Das habe ich selbst gesehen in Twitter, wo eine Polizistin einem Klimaaktivisten Öl über den Kopf gegossen hat. Öl, das normalerweise vorgesehen war, um den Klebstoff von den Händen von der Fahrbahn zu lösen. Das passiert auch sowas. Und es werden ihnen Finger verdreht, es werden ihnen Arme verdreht, es werden regelrecht Foltergriffe, man nennt sie Schmerzgriffe, aber in Wahrheit sind es Foltergriffe angewandt. Und das ist letztendlich die Folge von dieser ganzen Bericht, der dieser Art und Weise der aggressiven Berichterstattung und auch teilweise Wortwahl von Landesregierungen, die gegen diese Menschen verwendet werden.
Ja. Sprache beeinflusst das Denken. Und das sieht man halt auch in diesen Fällen. Wenn du bestimmte Ausdrücke benutzt oder nicht benutzt, dann beeinflusst das, wie du denkst. Oder wenn du es immer wieder hörst, beeinflusst das, wie du denkst. Das ist halt, deswegen finde ich es unheimlich wichtig, dass man darauf achtet, wie man spricht, wie man bestimmte Menschen oder, keine Ahnung, anspricht, wie man Dinge benennt. Weil es so sehr das Denken beeinflusst. Und das ist, ja, darüber müssen wir uns halt klar werden.
Ja, das war jetzt schon ein sehr intensiver Austausch und die Zeit ist vorangegangen. Ich glaube, ich spreche für uns alle. Letzte Generation, ihr seid echt super. Ihr seid so mutig, dass ihr euch dem aussetzt, dass ihr für uns alle auf die Straßen geht, euch dahin klebt, euch anschreien lasst, euch bepöbeln lasst, kriminalisieren lasst und dabei nicht aufgibt. Und das ist was ganz Besonderes. Es ist eine besondere Zeit, in der wir sind. Das spüren wir jeden Tag immer wieder aus verschiedenen Richtungen. Ob es Krieg ist, ob es Klimakatastrophe ist, ob es rechter Wahnsinn ist. Macht einen teilweise wirklich wirr im Kopf. Aber es braucht einfach Menschen, die klar an eine Kante haben und klar an einer Sache arbeiten und demonstrieren und sagen, liebe Regierung, liebe Gesellschaft, so geht es nicht weiter. So können wir nicht weiter handeln, so können wir nicht weiter leben. Und an all diejenigen, die uns zuhören, die auch schon ein bisschen älter sind und sagen, ja, mein Gott, nochmal, was geht mich das an? Also die 50, 60, 70-Jährigen, die alle sagen, ja, mein Gott, nach mir die Sintflut. Wenn ich tot bin, dann bin ich tot. Was soll denn das? Ja, kriege ich ja sowieso alles nicht mehr mit. Denen möchte ich einfach mal ganz klar sagen, wenn ihr euch da mal nicht verrechnet. Denn die Ersten, die Opfer einer Klimakrise werden, die Hitzeopfer werden, die Kreislaufprobleme bekommen werden, werden die Alten sein. Die Jungen können sich noch viel besser anpassen. Ich zähle mich jetzt auch schon zu den Alten, leider Gottes, auch wenn ich das nicht so gerne mache. Aber trotzdem, wir werden die Ersten sein, die darunter zu leiden haben. Und deswegen müssen wir auch den jungen Menschen helfen und auf der Seite stehen beim Demonstrieren, bei Fridays for Future mitlaufen und euren Politikern, die ihr vor Ort habt, zu sagen, so geht es nicht weiter. Wir müssen gemeinsam was tun. Und dann können wir nicht nur auf verschiedene Dinge gucken und sagen, ja, aber die Politiker müssen tun oder ja, die Wissenschaft muss tun oder ja, die Wirtschaft muss tun, sondern wir alle müssen ein gemeinsames Ziel haben, nämlich gesund in die Zukunft zu gehen für die nächsten Generationen und dafür alles zu tun. Ja, das war jetzt mein Schlusswort. Vielen Dank, Benita. Vielen Dank, Helmut. Vielen Dank, Frank, für diese rege Diskussion oder für diesen regen Austausch. Ich glaube, es ist allen klar geworden, wo wir stehen und wofür wir stehen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr euch oder du zu Hause dir darüber mal Gedanken machst und vielleicht auch mal mit deiner Umgebung darüber sprichst und über die Hintergründe der letzten Generation aufklärst und nicht einfach nur, ja, die kleben sich da, das sind alles Klimakaoten oder die machen das nur, um uns zu stören und weil es denen Spaß macht und so. Glaube mir, es macht keinem Menschen Spaß, sich da hinzukleben und sich dem auszusetzen. Das ist kein Hobby, das ist kein Spaß und das macht kein Mensch gerne. Ja, vielen Dank nochmal für dein Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du bleibst auch unser geneigter Zuhörer oder ihr bleibt unsere geneigten Zuhörer. Das hat auch jetzt echt wieder Spaß gemacht mit euch. So sollten wir weitermachen in der Diskussion. Wir wollen unabhängig bleiben und finanzieren uns durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Wenn du also diesen Podcast gut findest und unsere Arbeit unterstützen möchtest, freuen wir uns über jede Spende, aber auch über jedes Like oder Teilen unseres Podcasts. Wir würden uns sehr freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst und deinen Freunden empfiehlst. Vielen Dank für deine Unterstützung. Die Eingangsmusik, die Musik für unseren Podcast Pflanzenglück, wurde für uns von Uwe Schulze aus Buchholz komponiert und arrangiert. Gleich hörst du nochmal das komplette Stück. Unseren Verein findest du in Facebook oder im Netz unter www.veganforfuture.de. Die Folgen unseres Podcasts sind bei allen gängigen Podcast-Anbietern wie Spotify oder Apple Music, sondern auch auf unserer Seite forfuture-podcast.de aufgelistet. Und wenn du uns eine E-Mail schreiben möchtest, unter hallo@veganforfuture.de sind wir für dich da. So, ich freue mich, wenn du uns treu bleibst und auch die nächsten Folgen unserer Serie Pflanzenglück anhören wirst. Mein Name ist Holger und ich habe heute für Vegan for Future e.V. gesprochen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.